NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Sie waren sehr jung, die Frauen und Männer, die Jungen und Mädchen, die vor 75 Jahren den bewaffneten Aufstand gegen die Deutschen im Warschauer Ghetto wagten. Der Jüngste war 13, die Älteste 29 Jahre alt. Was sie auszeichnete neben Mut und Tatkraft war, dass sie nichts mehr zu verlieren hatten. Ihre Familien waren verhungert, an Krankheiten gestorben oder deportiert. Viele von ihnen waren ganz allein. Von den 450.000 Juden im Ghetto waren 400.000 bereits in Vernichtungslager abtransportiert. Die Verbliebenen hatten keine Illusionen mehr darüber, was ihnen bevorstand. Es ging nicht mehr primär ums Überleben, sondern darum, wie man stirbt. Am 19. April 1943 gegen 6 Uhr marschierten 850 Männer der SS mit Panzern ins Ghetto ein. Der Widerstand der ca. 750 jungen Aufständischen mit ihren wenigen Waffen war so massiv, dass die Deutschen schwere Verluste erlitten. 28 Tage lang dauerte der Kampf. Die meisten der jungen Ghettokämpfer kamen um. Doch einige konnten fliehen und überlebten. In Israel gründeten sie ihren eigenen Kibbutz. Der Soziologe Nathan Schneider schreibt in seinem faszinierenden neuen Buch »Gesellschaften in Israel« über die bekannteste von ihnen, Tzivia Lobetkin, die mit 29 Jahren Kommandantin im Ghettoaufstand gewesen war. Nathan Schneider, Sie beschreiben die erste Rede von Tzivia Lobetkin 1946 in einem Zelt in Palästina vor 6000 Menschen. Und Sie schreiben, die Sprache, mit der man noch heute in Israel über den Holocaust spricht, wurde in diesem Moment geboren. Was meinen Sie damit?
Es war ein sehr konstitutiver Moment für die Gesellschaft. Der Staat hat ja noch nicht existiert, als sie da gesprochen hat, weil die Sprache des Widerstands gegründet worden ist. Es war eine Sprache des Nie-Wieders. Es war eine Sprache, die den Staat im Werden mit den Ghetto-Kämpfern in Warschau miteinander verknüpft und verbunden hat. Es war eine Sprache, die versucht hat, das Heldenhafte der Shoah irgendwie herauszuarbeiten. Und sie hat gleichzeitig natürlich auch den Mythos des Warschauer Ghettoaufstands mitbegründet.
Der Auftritt damals von Tzivia Lobetkin und die starke Bedeutung, die die Erinnerung an den Ghettoaufstand hatte in Israel, ging das eigentlich einher mit einer gleichzeitig automatischen Abwertung der anderen Holocaust-Überlebenden, die nirgends Teil eines Aufstands gewesen waren?
Ich glaube ja. Ich meine, Tzivia Lobetkin selbst hat sich dagegen gewehrt, was natürlich vielleicht auch mit einem weiblichen Blick auf diese Dinge zu tun haben könnte. Aber es war klar, dass am Anfang, gerade am Anfang der Staatsgründung, das Heldenhafte natürlich sehr viel stärker betont wurde als das passive Erleiden. Und man darf ja nicht vergessen, dass dieser Aufstand ja, wenn man ihn historisch betrachtet, auch ein Generationskonflikt war. Und Sie haben das ja in Ihren einleitenden Worten auch ziemlich klargestellt, dass das Jugendliche waren, die diesen Aufstand geleitet und auch angeführt haben. Und dass sie damit auch in gewissem Sinne protestiert haben gegen eine bestimmte Form von passivem Umgang mit den Tätern, die sie in der jüdischen Führung erkannt haben.
War die Erinnerung an den Ghettoaufstand auch so etwas wie eine innere jüdische Ehrenrettung? Also gegen diesen Vorwurf, ihr habt euch wie die Schafe zur Schlachtbank führen lassen und ja, gegen das Gefühl eigener Erbärmlichkeit sozusagen. Also es gab doch einen heldenhaften Widerstand.
Ja, das war in der Tat eine Art von Ehrenrettung, weil, wie gesagt, historisch hatte der jüdische Widerstand gegen den Nationalsozialismus überhaupt keine Bedeutung. Wenn man jetzt ganz objektiv die Geschichte des Holocaustes sich betrachtet, ist das eine Fußnote. Das hat eine wahnsinnig starke symbolische Bedeutung, dass es eben diesen wehrhaften Juden gibt und geben kann. Und da ist dann auch die Kontinuität.
Für die Gegenwart kann man doch eigentlich sagen, dass sich Israel in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf die Holocaust-Überlebenden, die nicht bewaffneten Widerstand übten, zubewegt hat. Also immer mehr verstanden hat, dass es nicht alles Feiglinge und Versager waren, sondern dass die Situation wirklich grauenhaft und extrem schwer war.
Ja, der große Bruch meiner Meinung nach war der Eichmann-Prozess 1961. Der hat was ausgelöst und es haben ganz unbekannte Menschen gesprochen, die einfach Geschichten ihres Leidens während dem Holocaust erzählt haben. Und die Form der Erinnerung hat sich dadurch geändert.
Ich wollte noch mal auf die aktuelle Situation kommen, Herr Schneider. Im Augenblick eskaliert die Situation an der Grenze zwischen Gaza und Israel mal wieder ziemlich stark. Gaza ist zwar nicht mehr besetzt, die Hamas will aber deutlich machen, dass sie die Grenze nicht akzeptiert, Israel nicht akzeptiert und ein allgemeines palästinensisches Rückkehrrecht nach Israel fordert. Israel wird mal wieder für seine Reaktion auch von der EU kritisiert. Wie schätzen Sie denn die Situation ein?
Also, es wäre viel einfacher, wenn ich eine ganz klare Position beziehen könnte, dafür, dagegen. Es ist natürlich nicht richtig, wenn Soldaten auf unbewaffnete Demonstranten schießen. Das ist nicht okay. Das ist total nicht okay. Auf der anderen Seite ist ja ganz klar, dass Israel unter gar keinen Umständen zulassen will, dass Tausende von Menschen über die Grenze kommen. Und wenn das der Fall sein würde, dann würde es wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Tote und Verletzte geben. Um das zu vermeiden, wird eine gewisse militärische Macht ausgeübt, um die Leute daran zu hindern, die Grenze zu überschreiten. Und dabei kommen Leute um und dabei werden Leute verletzt.
Das war der israelische Soziologe Nathan Schneider zum 75. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto und zur aktuellen Situation. Sein sehr lesenswertes Buch »Gesellschaften in Israel« ist bei Surkamp erschienen und kostet 28 Euro. Bei uns geht es gleich um die neu erschienene Autobiografie des jüdischen Rappers Dimitri Spakov, in der Szene bekannt unter seinen Künstlernamen San Diego oder SpongeBoss. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Salomon Almikia Siegel aus Hamburg den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Berufung des Diplomaten Felix Klein zum Bundesbeauftragten für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus als überaus wichtiges Signal begrüßt. Mit dem Diplomaten sei für die Aufgabe ein Fachmann gewonnen worden, der auch über die Grenzen Deutschlands hinaus das Vertrauen der jüdischen Gemeinschaft genieße, erklärte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Klein tritt sein Amt im Bundesinnenministerium zum 1. Mai an. Der 1968 geborene Jurist mit siebenbürgisch-sächsischen Wurzeln war in den vergangenen 4 Jahren Sonderbeauftragter des Auswärtigen Amtes für die Beziehungen zu jüdischen Organisationen. Mit einem Marsch der Lebenden haben tausende junge Juden in Polen an die Opfer des Holocaust erinnert. Angeführt von den Präsidenten Polens und Israels, Andrzej Duda und Ruven Rivlin, zogen gestern nach Angaben der Gedenkstätte Auschwitz etwa 12.000 Menschen aus vielen Ländern vom ehemaligen Hauptlager ins 3 Kilometer entfernte Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Zahlreiche Teilnehmer des Marsches der Lebenden trugen israelische Fahnen. Die Auseinandersetzung um antisemitische Töne im Hip-Hop hat auch bei der Verleihung des Musikpreises Echo eine Fortsetzung gefunden. Der Frontmann der Band Tote Hosen Campino sagte unter großem Applaus und stehenden Ovationen, für ihn sei die Grenze der Toleranz überschritten, wenn es um frauenverachtende, homophobe, rechtsextreme und antisemitische Beleidigungen gehe. Schon im Vorfeld der Veranstaltung hatten Auschwitz-Überlebende und der Zentralrat der Juden heftig kritisiert, dass das Rap-Duo Kollega und Farid Bang trotz einer ihrer Auffassung nach antisemitischen Liedzeile für den Musikpreis nominiert blieb. Die Entscheidung sei für alle Holocaust-Überlebenden ein Schlag ins Gesicht und ein für Deutschland beschämender Vorgang. Kollega und Farid Bang wurden dennoch gestern mit dem Echo Musikpreis in der Kategorie Hip-Hop Urban National ausgezeichnet. Für Schulen steht bundesweit künftig eine neue Materialsammlung über das Judentum zur Verfügung. Sie solle für eine bessere Vermittlung jüdischer Geschichte, Religion und Kultur im Schulunterricht sorgen, teilten der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Kultusministerkonferenz in Berlin mit. Eine neue Webseite mit der Materialsammlung wird am 18. April online gehen. Soweit die Meldungen.
Gestern haben sie tatsächlich einen deutschen Echo-Musikpreis gewonnen, das Rap-Duo Kollega und Farid Bang. Der jüdische Rapper San Diego alias SpongeBoss hatte sich vor der Verleihung dafür ausgesprochen, ihre Nominierung aufrechtzuerhalten, auch wenn ihnen Auschwitz-Überlebende Antisemitismus vorwarfen. Die kritisierte Zeile aus ihrem Song 0815 sei geschmacklos, aber nicht antisemitisch, schrieb SpongeBoss. In dem Stück heißt es wörtlich, mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Als definiert gilt ein Körper mit niedrigem Fettanteil. San Diego alias Bonchboss hat sich erst kürzlich zu seiner Jüdischkeit bekannt, und zwar in seiner Biografie Yellow Bar Mitzvah, die sieben Pforten vom Moloch zum Ruhm. Das Buch des 29-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Dimitri Spakov heißt, sprang kurz nach Erscheinen auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Die Videoclips des jüdischen Rappers werden millionenfach angeklickt. Michael Hollenbach stellt ihn vor.
Um es vorweg zu sagen, Dimitri Spakov alias San Diego ist nicht der politisch korrekte jüdische Künstler, dem die Kritiker des Feuilletons zujubeln. San Diego und seine Texte entsprechen vielmehr dem Klischee des Gangster-Raps.
Wenn ich will, durchsieht mein Team mit Magnum Kugeln dein Kopf. BBM ist die Gang, Sado Suicide Squad.
Wenn ich will, durchsiebt mein Team mit Magnum Kugeln deinen Kopf. Yellow Bar Mitzvah, da spielt Anna auf das Ritual, mit dem ein jüdischer Jugendlicher erwachsenes Gemeindemitglied wird, die Bar Mitzvah. Für Dimitri Spakov bedeutet sie in Gelb die Entwicklung seiner Karriere als Rap-Musiker. Doch der 29-Jährige, der sich als Teenager mit Kleinkriminalität durchschlug, bleibt lieber im Verborgenen. Jahrelang versteckte er sich als Rapper Spongeboss in einem Schwammkostüm und noch immer verbirgt er sein Gesicht hinter einem Tuch, gewährt Journalisten nur Hintergrundgespräche, aber keine O-Töne und Fotos. In einigen Songs und in seinem Buch gibt es immer wieder Anspielungen auf seine jüdisch-ukrainische Herkunft. Davidstern, das hebräische Alphabet, Kabbalah und Chanukka. Einige Kritiker werfen ihm ein Ethno-Marketing vor. Die Bezüge zum Judentum als Marketingstrategie, um sich in der türkisch-arabisch geprägten Community des Hip-Hops als jüdischer Außenseiter zu profilieren. Miranda Crowdus sieht das differenziert.
Ich würde es nicht jüdisches Ethno-Marketing per se nennen, aber der einzige Weg, im Hip-Hop erfolgreich zu sein, anerkannt zu werden, gerade in den Rap-Wettbewerben, den Battles, die gerade in Deutschland sehr populär sind. Man muss eine Street-Credibility haben, glaubwürdig sein. Man muss sagen, wer man ist als Person. Man kann es nicht verstecken. Und ich denke, das ist der Grund, seine jüdische Identität zu zeigen.
Miranda Crowdus ist Musikethnologin am Europäischen Zentrum für jüdische Musik in Hannover und Fachfrau für Hip-Hop. San Diego geht in seiner Biografie und seinen Songtexten nicht tiefer auf sein Judentum ein. Er benutzt jüdische Assoziationen, wie zu Beginn des Tracks Yellow Bar Mitzvah. Auf jeden Fall gehört San Diego momentan zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland. Und seine Anspielungen auf jüdische Symbole und Traditionen dürften jüdische Jugendliche wohl cool finden, meint Miranda Crowdus. Auch wenn von seinem Debütalbum vor 3 Jahren 15 der 16 Tracks von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert wurden.
Es gibt viele junge Jüdinnen und Juden in Deutschland, deren Eltern zum Teil auch aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass San Diego einen Einfluss auf sie haben sollte, aber er zeigt ihnen einen anderen Blick darauf, dass Jüdischsein auch hip sein kann. Es ist wohl nicht die beste Person, zu der man aufschauen sollte, aber er ist jung und hip.
Obwohl es in der deutschen Hip-Hop-Szene einen unterschwelligen Antisemitismus gibt, betont San Diego, er habe keine Probleme mit Anfeindungen gehabt. Miranda Crowdus ordnet das so ein.
Die entscheidende Frage ist in diesem Kontext, wo zieht man die Grenze? Sagt man, nein, man darf Juden nicht dissen? Oder sagt man, das ist alles Teil des Rap-Battle? Wahrscheinlich sieht San Diego antisemitische Sprüche als das normale Verhalten in diesen Wettbewerben, in diesen Rap-Battles.
Der Rapper San Diego bekennt sich zu seiner Jüdischkeit, ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg. Es spricht Ernst Erich Buder.
Der Abschnitt Shmini thematisiert unter anderem die Kaschrut-Vorschriften des Judentums. Wir finden hier eine Aufzählung von reinen Tieren, die verspeist werden dürfen, und von unreinen Tieren, die nicht zum Verzehr freigegeben sind. In Israels Gedächtnis ist die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren schon seit Urzeiten verankert. So lesen wir im ersten Buch Mose: Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das Thema Kaschrut-Vorschriften gehört im Judentum zu den kompliziertesten, da sie sich einer nachvollziehbaren logischen Begründung entziehen. Es geht am Ende ums Hören und Tun. Jedoch gab es immer wieder Rabbiner, die für diese Reinheitsvorschriften rational nachvollziehbare Erklärungen gesucht haben. So wird von Rabbi Tanchum bar Chanilai überliefert, dass er gefragt wurde: Warum wird das Volk Israel angewiesen, auf bestimmte Nahrung zu verzichten, aber andere Völker essen von allem? Der Rabbi antwortete, indem er Gott mit einem Arzt verglich. Sagt der Arzt zu seinem Patienten: Wollt ihr gut leben? Dann esst nur das, was ich euch sage, und nichts anderes. Aber Menschen, die den Tod erwählt haben, denen sage ich: Esst, was ihr wollt. Hier werden ausdrücklich gesundheitliche Gründe für die Existenz der Kaschrut-Vorschriften geltend gemacht. Maimonides, der Rambam, der nicht nur ein gelehrter und berühmter Torah-Kommentator war, sondern auch Arzt, zog den Schluss, dass alles, was die Torah verboten hat zu essen, der Gesundheit des Menschen schade, aber alles, was erlaubt ist, dem Körper zuträglich sei. Im dritten Buch Mose, Kapitel 11, lesen wir, wozu dem Volk Israel die Einhaltung der Kaschrut-Vorschriften dienen soll. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, so dass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Getier, das auf der Erde kriecht. Im Namen Rabbi Ismaels erklärt Rashi: Durch den Auszug aus Ägypten hat das Volk Israel einen besonderen Rang eingenommen. Es ist im Bund mit dem Heiligen immer auf dem Weg, eine spirituelle Dimension zu leben. Und darauf legen unsere Weisen auch Wert. Israel ist nicht an sich heilig, weil es Israel heißt, sondern es muss immer um seine Heiligung bemüht bleiben. Es muss versuchen, die Tora und ihre Gebote zu erfüllen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikia Siegel aus Hamburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.